Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen bei Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Möge Ihnen die folgende Botschaft viel Erkenntnis, Einsicht und Weisheit vermitteln.
Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Bevor wir starten, Geschwister, ein ganz wichtiges Wort von unserem Herrn zu unserer heutigen Botschaft als Einleitung. Hin und wieder ist es gar nicht verkehrt, wenn wir mal wieder die Evangelien lesen und schauen, was der Herr Jesus so zu wem, wann, wofür gesagt hat. Wir lesen in Matthäus 5 nur einen Vers, den Vers 20. Und da sagt der Herr Jesus Folgendes: Denn ich sage euch, wenn euer Leben nicht der Stand des Lebens ist wichtig, wenn euer Leben der Gerechtigkeit Gottes nicht besser entspricht als das der Schriftgelehrten und Pharisäer, werdet ihr mit Sicherheit nicht in das Himmelreich kommen. Also das ganze jüdische Gehabe ohne Jesus in den Mittelpunkt zu stellen, führt zu überhaupt nichts, also nur zu Selbstgerechtigkeit. Und dann werden wir das Himmelreich nicht sehen. Wir haben heute ein ernstes Thema: Hat Christus den ersten Platz für dich in deinem Leben? Und wir unterteilen dieses Thema in vier Kapitel. Das erste Kapitel nennt sich Selbstprüfung. Das zweite Kapitel stellt die Frage, was ist unser Ziel? Das dritte und vierte Kapitel wird uns der Adnan vorstellen, was die Welt zu bieten hat und wohin wir gehören. Wir wollen beten: Vater im Himmel, öffne unsere Herzen weit für dein Wort. Dein Wort ist Wahrheit. Und diese Wahrheit wollen wir empfangen, weil es Geist und Leben ist für uns, weil es uns Kraft gibt für unser Leben, für den Alltag und für unser ganzes Leben. Und wir wollen eine Gerechtigkeit haben im Leben, Herr Jesus, die von dir ausgeht, von deinem Geist, von deinem Wort, von deiner Kraft, von deiner lebensspendenden Auferstehungskraft. Und das bitten wir für uns, Herr. Amen. So, Selbstprüfung. Die Frage ist: Wie kannst du ganz schnell prüfen, ob Christus den ersten Platz hat in deinem Leben und in meinem Leben? Für mich genauso, immer wieder zu prüfen: Hat Christus den ersten Platz? Hast du deine Freude am Herrn und Frieden unabhängig von Umständen? Kannst du dich nur freuen, wenn alles glatt läuft, wenn alles so verläuft, wie du dir das vorstellst, wenn Gott alles das machst, was du gerne hättest? Hast du dann Freude oder sagst du: Na, unabhängig von den Umständen habe ich Freude? Warum? Warum können wir unabhängig von den Umständen Freude haben? Weil die Freude eine Frucht des Geistes ist. Liebe, Freude, Frieden. Hast du Frieden? Unabhängig von den Umständen, ganz egal, wie es ausschaut. Was auch immer passiert um dich herum, hast du Freude, hast du Frieden? Warum kannst du Freude und Frieden haben? Weil du Vertrauen an Gott hast. Weil du weißt, du bist in seinen Armen geborgen, ganz egal, was passiert. Es kann doch nichts passieren, wenn das wirklich stimmt, was Gott uns in seinem Wort sagt. Dann kann doch nichts an dich heran, was Gott nicht zulassen würde und was Gott nicht für wichtig erachtet für dein geistliches Wachstum. Und das ist ein ganz wichtiges Thema bei dieser Botschaft im Teil 1. Wir lesen hier im Philipper 4, Vers 4: Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich: Freut euch. Freust du dich alle Zeit? Es gibt Momente, wo du dich nicht freuen kannst im Natürlichen, aus deiner Perspektive heraus. Aber dann erinnere dich dran und lass dem Heiligen Geist den Freiraum, dich zu erinnern. hab deine Freude am Herrn, ganz egal wie es ist. Danke Gott und sag, Herr, danke, dass du diese Umstände benutzt, um mich weiterzubringen, um mich näher zu dir zu bringen, um mich mehr und mehr in dein Ebenbild, Herr Jesus, umzugestalten. Vater, danke. Ganz bestimmt hast du eine gute Absicht. Danke, Vater. Und dann versuche dem Heiligen Geist in dir den Raum zu geben, damit du dich freuen kannst. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber manchmal bei mir ist es so, in der Nacht werde ich wach und dann habe ich 1000 Gedanken. Am liebsten möchte ich aufstehen und gleich Notizen machen und dies und jenes machen. Vielleicht da und dort gleich noch was schreiben und so weiter am Computer hochfahren. Und dann bin ich hellwach und total unruhig. Und dann sage ich, Herr, nein, ich lasse das jetzt nicht zu. Herr, du bist mein Friede. Herr Jesus, und jetzt wird meine Seele ruhig, weil dein Friede mein Herz erfüllt. Seele, hab jetzt Ruhe, gib Ruhe. Der Friedefürst ist da. Er ist da. Und wirklich, das ist so, das dauert dann ein paar Minuten, dann merke ich, wie meine Seele ruhiger wird, wie mein Puls zurückgeht. Und wo ich ruhig wäre, und dann schlafe ich ein. Und dann habe ich Frieden. Wir müssen auch uns entscheiden für Frieden. Wir müssen uns entscheiden für Liebe. Wir müssen uns entscheiden für Freude. Das sind Entscheidungen, Geschwister. Das sind keine Gefühle, es sind Entscheidungen, es sind geistliche Entscheidungen. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren, der Herr ist nahe. Müssen wir uns nicht schämen, wenn wir wütend geworden sind, ungehalten worden sind? Sanftmut, der Herr, ich habe es auch heute geschrieben, der Herr war sanftmütig, egal was sie getan haben, sie haben ihn angespuckt. Ja, sie haben ihm gesagt, er ist Belial, der Teufel selber. Was sie nicht alles angestellt haben. Er war sanftmütig. Nur zwei Dinge haben ihn wirklich in Rage gebracht. Ja, das Frömmigkeitsgewerbe, die Geschäftemacher im Tempel. Da ist er richtig wütend worden und hat sie die Tische umgeschmissen und gegeißelt. Und wo der Teufel versucht hat, über den Petrus ihn abzuhalten vom Kreuz. Das waren die zwei Ereignisse, wo er richtig wütend worden ist, der Herr. Aber ansonsten war er sanftmütig und von Herzen demütig. Nehmt auf euch mein Joch, denn ich bin sanftmütig, von Herzen demütig. Und diese Sanftmut dürfen wir ausleben, weil der Herr uns hilft in seiner Kraft, in seiner Sanftmut. Sorgt euch um nichts. Und jetzt kommt eine wichtige Stelle, da habe ich gestern drüber nachgedacht. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Weil ich gestern wieder mal Evangelium gelesen habe, Matthäus 5 insbesondere, Matthäus 5, 6 und 7. Lies mal wieder das zur rechten Zeit. Und da sagt der Herr Jesus in dem Zusammenhang ein Beispiel von einer Witwe, die zum Richter geht. Zum ungerechten Richter. Der Herr sagt, der ungerechte Richter. Und sie lässt ihm keine Ruhe und sagt, ich fordere mein Recht ein, verschaffe mir Recht. Jetzt müssen wir wissen, in welchem Zusammenhang der Herr Jesus dieses Gleichnis sagt. Wir dürfen jetzt nicht in den Irrtum verfallen und sagen, wir gehen zu Gott und fordern unser Recht ein. Nein, das wäre vollkommen falsch verstanden, was der Herr Jesus hier meint, ist Folgendes. Wir haben das Recht, dass wir für unser Leben, für unsere Familie in Anspruch nehmen, was der Herr Jesus für uns am Kreuz erwirkt hat. Dieses Recht haben wir. Das Beispiel redet ja vom ungerechten Richter, nicht von Gott, der Richter ist. Und die Witwe sagt, verschaffe mir Recht. Und das Recht, das du und ich haben, ist, dass wir sagen dürfen, Vater, in Jesu Namen fordern wir ein, dass der Teufel meine Kinder loslassen muss, Vater, weil wir das Recht haben, dass wir alles für uns in Anspruch nehmen dürfen, was der Herr erwirkt hat. Wir dürfen für unsere Kinder beten, dass sie, wenn sie nicht beim Herrn sind, der Teufel sie loslassen muss, herausgeben muss. Das sind doch unsere Rechte, oder? Oder? Haben wir das Recht, alles in Anspruch zu nehmen, was der Herr am Kreuz für uns erwirkt hat? Und wenn dein oder mein Kind nicht beim Herrn ist, die Welt mehr liebt als Gott und das Wort Gottes, dann dürfen wir das fordern. Dann dürfen wir das fordern, das ist unser Recht. Und der Teufel muss das herausgeben, was wir in Jesu Namen einfordern. Sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Nicht, dass wir jetzt glauben, wir müssten Gott bitten um die Dinge des alltäglichen Lebens. Das weiß Gott, dass wir das nötig haben. Das weiß Gott. Er sagt an anderer Stelle, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, so wird euch alles andere dazugegeben werden. Er würde sicher widersprechen, wenn er hier sagt, durch seinen Geist, in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagen eure Anliegen vor Gott kund werden. Wir müssen das im Zusammenhang sehen. Was meint hier der Apostel Paulus, was er hier an die Philipper schreibt? Was meint der Herr Jesus mit dem Gleichnis von der Witwe und dem ungerechten Richter? Was meint er? Er meint, dass wir ein Recht haben, das in Anspruch zu nehmen für uns und die Unsrigen, was der Herr Jesus am Kreuz erkauft hat. Verstehen wir, Geschwister? Darum geht's. Und wenn er sagt, in dem Zusammenhang sagt der Herr Jesus, betet unablässig. An anderer Stelle, ersten Thessalonicherbrief schreibt der Paulus, seid alle Zeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen. Was heißt denn das, ohne Unterlass zu beten? Soll ich jetzt überhaupt nichts mehr arbeiten, nur beten? Nein! Was magst du denn ohne Unterlass? Was magst du sonst ohne Unterlass? Überleg mal. Was magst du ohne Unterlass? Hoffentlich nicht essen. Aber was magst du und ich ohne Unterlass? Was machen wir ohne Unterlass?
Atmen.
Atmen. Und so sagt der Herr, so wie du atmest, so selbstverständlich wie du atmest, so sollst du eine Haltung des Gebetes haben. Wenn ich nachts wach wäre, unruhige Gedanken habe, dann sage ich, Herr, du bist mein Friedefürst. Ich denke an den Herrn Jesus. Wenn ich morgens früh aufwache, denke ich an den Vater und den Herrn Jesus. Dann sage ich, guten Morgen, Vater. Danke, dass du mein Vater bist. Danke, dass ich dein Sohn bin. Guten Morgen, Herr Jesus. Danke, dass du mein Erlöser und Heiland bist. Das ist diese Haltung des Gebetes. So wie du alle Zeit atmest, so bist du alle Zeit in Verbindung mit Gott. Wie das Navi mit den Satelliten. Du bist in Verbindung mit Gott. So wie du atmest, so hast du eine Haltung, dass du sagst, ich bin eins mit dem Herrn Jesus. Ich bin an himmlische Örter versetzt. Ich bin schon an diesen himmlischen Örtern. In Christus, weil ich in Christus bin. Es ist noch nicht sichtbar. Ich habe noch das elende Fleisch an mir. Aber geistlich bin ich schon im Thronsaal Gottes. Der Vorhang ist zerrissen. Ich darf eintreten. Jederzeit. Und das ist unsere Haltung. Das ist unsere Haltung. Sorgt euch um nichts. Wenn du dich sorgst um irdische Dinge, kennst du Gott nicht. Glaubst du Gott nicht. Vertrau doch drauf, dass nichts passiert. Egal, weil der Teufel dir was antun möchte. Es passiert nichts, was Gott nicht zulassen würde. Und was Gott zulässt, dient dir zum Besten. Und darum können wir uns freuen. Mit Danksagung. Und der Friede Gottes, schau, das ist das, was dann kommt. Der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und Gedanken bewahren in Christus Jesus. Unser Herz und unsere Gedanken. Wir denken Gedanken, gute Gedanken, Gedanken des Friedens, weil der Friedefürst uns erfüllt, weil der Friedefürst, der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, unsere Herzen und Gedanken bewahren wird in Christus. Und Geschwister, da müssen wir uns entscheiden, da müssen wir uns anstrengen. Das ist eine Bemühung, dass wir sagen, Herr, dein Friede ist jetzt mein Friede. Du bist der Friedefürst. Was ist unser Ziel? Wollen wir den Himmel auf Erden? Jetzt kommt wirklich ein sehr ernstes Thema, Geschwister. Wo wir alle, also zumindest für mich muss ich gestehen, in der falschen Richtung unterwegs war, in der falschen Richtung. Ich bin geistlich sozialisiert, in der falschen Richtung. Und es war eine große Mühe für mich, hier einen Schwenk hinzubekommen. Im ganzen Denken, im ganzen Verständnis, im ganzen Ratschluss Gottes. Was ist der Ratschluss Gottes? Wollen wir den Himmel auf Erden? Mit allem, was diese Welt begehrt und für wertvoll erachtet? Adnan wird uns gleich noch Paulus seine Sichtweise vorstellen. Ich möchte das nicht vorgreifen. Aber wollen wir den Himmel auf Erden mit allem, was diese Welt begehrt und für wertvoll erachtet? Je größer der finanzielle und materielle Segen, desto größer ist unser Glaube in unsere Frömmigkeit oder Geistlichkeit. Geschwister, hab nur ich so gedacht oder gibt es da noch ein paar da herin, die auch so gedacht haben? Du hast keinen Glauben, Bruder, wenn du Mangel hast. Du musst den Kühlschrank aufmachen, der ist leer, weil du faul rumgehockt bist die ganze Woche. Jetzt hast du nichts zum Essen gehabt, musst den Kühlschrank aufmachen, musst sagen, in Jesu Namen spreche ich, Kühlschrank sei voll. Dann machst du zu, machst wieder auf, ist er voll. Wenn du genügend Glauben hast, wirst du es in Existenz sprechen. Auch schon mal gehört sowas? Ja. Natürlich, inklusive Transferticket in den Himmel, wenn wir kerngesund und lebenssatt abtreten wollen. Klare Sache. Überfluss. Und natürlich, ist klar. Die Frage ist, Geschwister, was ist unser Auftrag? Dein Auftrag, mein Auftrag. Was ist unser Auftrag? Menschen möglichst bequem in den Himmel zu bringen? Oder was ist unser Auftrag? Warum sind wir beieinander? Was ist das Ziel Gottes? Eigentlich klar. Immer mehr in das Ebenbild unseres Vorbildes, unseres Herrn Jesus Christus verwandelt zu werden. Unseren Charakter zu verändern. Von der adamitischen Rasse in die christliche. Interessant ist auch für mich, habe ich mir gestern so überlegt, Adam und Eva. Die haben nicht die Herrlichkeit gehabt wie wir. Die haben nicht den Geist der Sohnschaft gehabt wie wir. Die haben Herrlichkeit gehabt auf Erden. Die hätten sie auch behalten. Geschwister, es ist so gewaltig, was Christus für uns erkauft hat. Adam und Eva hatten nicht diese Herrlichkeit. Wir haben ja jetzt noch unser Fleisch. Aber wenn der Herr Jesus erscheinen wird und du lebst, wenn er kommt, wirst du verwandelt werden in seine Herrlichkeit. Lies mal nochmal Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet. Herr, Vater, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Nur ist es jetzt nicht sichtbar, sagt uns Johannes im ersten Kapitel, 1. Johannes 4. Es ist noch nicht sichtbar. Aber wir haben die Herrlichkeit des Herrn. Wir sind verwandelt. Wenn der Herr uns abholt in die Wohnung des Himmels, in die Wohnung des Vaters, wird er uns diesen Herrlichkeitsleib geben. Wir haben die Herrlichkeit, seine Majestät. Der Johannes ist auf die Nase gefallen und war von Sinnen, war bewusstlos, wo der Herr ihm erschienen ist. Aufgrund dieser Herrlichkeit der Majestät Jesu Christi. Und diese Herrlichkeit werden wir von ihm bekommen. Und er sagt im Johannes 17, ich habe ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast und die ich bei dir hatte, Vater, ehe die Welt war. Geschwister, das ist so gewaltig. Das müssen wir uns in solchen Momenten, wo der Teufel uns Verzweiflung überstülpen möchte, in Erinnerung rufen und sagen, nein, ich erlaube es nicht. Ich gehe von Herrlichkeit zu Herrlichkeit mit meinem Herrn. Ja, das, was ich jetzt da gesagt habe, ist ein bisschen provokant, ich weiß es. Aber trifft es nicht doch irgendwie auf viele sogenannte Christen zu? Und vielleicht auch auf den einen oder anderen von uns, wenn auch nur noch hin und wieder. Ich denke mal, das, was wir hier predigen, das ist sowas von Reinkultur des Schwertes, das aus dem Munde des Herrn Jesus kommt, des zweischneidigen Schwertes. Das schneidet in unseren Herzen, es beschneidet uns. Und doch sind wir immer wieder herausgefordert, immer wieder genau zu überlegen, was ist jetzt, was läuft gerade ab? Stellen wir uns wieder der Welt gleich? Hat wieder das Fleisch die Vormachtstellung? Oder stellen wir uns auf den Himmel ein und hat der Geist die Vormachtstellung? Was streben wir an? Was wollen wir wirklich? Ich sagte, ich habe es am Adnan am Freitag gesagt, wo wir am Berg nachgegangen sind oder in der Sauna, weiß ich nicht mehr. Jedenfalls stell dir mal das vor. Stell dir mal das jetzt vor. Du hast einen Sohn, du hast eine Tochter, die du liebst. Und Gott sagt, opfere sie für mich. Opfere sie für mich. Was machst du dann? Was machst du dann? Herr, bestimmt ist es nicht deine Stimme. Teufel, schweig, das ist deine Stimme. Was machst du? Stell dir mal den Glauben von Abraham vor. Und wir lesen dann nicht im 1. Mose, aber im Hebräerbrief lesen wir, Abraham hat den Glauben gehabt. Wenn es wirklich so weit kommt, dass Gott das Leben von Isaak von mir fordert, dann weiß ich, mein Gott kann ihn wieder zum Leben erwecken. Warum? Weil er hat mir gesagt, in ihm werden alle Völker, alle Nationen dieser Erde gesegnet sein. Du wirst ein Vater vieler Völker sein. Der Glaube hat so gelebt in ihm. Stell dir mal den Josef vor, den biblischen Josef, ein junger Mann, voller Kraft, strotzend. Und ist der biblische Josef ist in dem Haus von Potiphar. Und jeden Tag diese attraktive Frau, er war auf Reisen, sei Herr. Und sie sagt, komm, leg dich zu mir, leg dich zu mir. Und er hat den Heiligen Geist nicht so in sich gehabt wie wir jetzt. Und er sagt, nein. Er hat Ehrfurcht vor Gott gehabt. Nein, Gott ist da. Sie sagt, keiner ist da, mein Herr ist nicht da, die Knechte, Mägde sind nicht da, keiner ist da, komm. Und er sagt, nein, mein Gott ist da. Wie sollte ich so eine Sünde vor meinem Gott begehen? Geschwister, das ist eine Qualität von Glauben. Die müssen wir uns wirklich vor Augen halten lassen. Was streben wir an, was wollen wir wirklich? Seien wir doch ehrlich zu uns. Und bringen wir es dem Herrn hin und sagen, Herr, hier brauche ich noch deine Hilfe, hier bin ich noch nicht, wo ich hin möchte. Hilf mir, Herr. Ich tue Buße, Herr, vergib mir. Hilf mir aus deiner Kraft. Geschwister, wir müssen ehrlich werden mit uns und mit Gott. Gott sieht sowieso alles. Der Josef sagt, nein, Gott ist da. Wie sollte ich so eine Sünde gegen Gott tun? Bist du dir dessen bewusst, dass Gott da ist? Geht es darum, dass wir mit Christus ein angenehmeres Leben haben als ohne ihn, so wie wir es gehört haben? Adnan, es wird uns Geld uns noch in den Ohren, das werden wir nie vergessen, wir beide. Nein, wir müssen den Menschen sagen, weil der Adnan hat gesagt, wir müssen doch den Preis nennen, sonst betrügen wir doch die Menschen. Nein, wir müssen den Menschen sagen, dass ihr Leben mit Jesus etwas angenehmer ist als ohne ihn. Und dann haben wir gewusst, mit denen können wir keinen Millimeter gehen. Weil die gehen in der Richtung und wir in der. Das geht nicht. Und dann haben wir es abgesagt, die ganze Veranstaltung. Geht es darum, dass wir erwarten, dass wir mehr irdische Güter haben als alle anderen? Ist das unsere Vorstellung, weil wir jetzt Christen sind? Dann lesen wir 2. Korinther, Kapitel 4, was der Paulus aufzählt. 3 Tage auf dem offenen Meer, einmal gesteinigt, 40 Mal ausgepeitscht. Dann lies mal, was er. Hunger und Durst. Du hast es gepostet, kann mit allem umgehen. Mit Fülle und mit Mangel. Alles ist mir bekannt. Alles. 3 Tage auf dem offenen Meer getrieben. Die Füße, die Beine im Block. Ins hinterste Gefängnis. Bewusstlos gedroschen, er. Und der Silas, und dann werden die wach. Und das Erste, was die machen, ist Lobpreis. Und Gott ist so überwältigt von diesem Glauben, dass er das ganze Gefängnis erschüttert. Geschwister, es ist kein oberflächliches Segeln, himmelvoller Geigen. Wenn wir das Leben Jesu anschauen, wenn wir das Leben von Paulus anschauen, das waren Herausforderungen, die unsere menschliche Kraft bei weitem übersteigen. Aber Gott gibt uns die Kraft. Gott gibt uns die Kraft. Geht es darum, dass wir schließlich in den Himmel kommen, nicht in die Hölle? Ist es das Einzige, was wir den Menschen vermitteln? Ist es das Einzige, was du erwartest? Oder bist du beschämt, wenn du wieder in deiner alten Natur irgendetwas denkst oder machst, wo du sagst, ich muss mich schämen vor dir, Herr. Tust du Buße und sagst du, Herr, vergib mir. Ich habe doch die Kraft. Du hast doch die Kraft. Alles, was zur Gottseligkeit dient, lesen wir im 1. Petrusbrief, hat uns seine göttliche Kraft geschenkt. Wer sagt, dass er ihn liebt, der soll auch so leben, wie er gelebt hat. Können wir das? Ja, das können wir. Das können wir. Das erwartet Gott von uns. Schließlich sitzen wir am Tisch des Vaters. Nein, darum geht es grundsätzlich nicht, Geschwister. Ihn möchte ich erkennen, sagt der Apostel, und die Gemeinschaft seiner Leiden und seinem Tode gleichgestaltet werden, damit ich zu seiner Auferstehung gelange. Ihn möchte ich erkennen. Ist das dein Gebet oder vermeidest du das, so wie ich es 20 Jahre vermeidet habe, dieses Gebet, vermieden habe, dieses Gebet? Ihn möchte ich erkennen und die Gemeinschaft seiner Leiden, um seinem Tode gleichgestaltet zu werden. Das heißt, dein Fleisch muss ans Kreuz. Und darum gibt es die Feinde des Kreuzes, die das nicht wollen. Was sagt Paulus dazu? Ganz grundsätzlich hat er immer genau mit diesen Themen zu tun. Immer. Und darum habe ich gelesen, wenn unser Leben keine höhere Gerechtigkeit aufweist vor Gott als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, werden wir niemals in das Reich Gottes kommen. Und das ist, was der Paulus gewusst hat. Philipper 3,1, übrigens, meine Brüder, freut euch im Herrn, euch öfter dasselbe zu schreiben, ist mir nicht verdrießlich. Für euch aber bedeutet es, dass ihr fest werdet. Seht auf die Hunde, seht auf die bösen Arbeiter, seht auf die Zerschneidung. Warum ist er so heftig, der Paulus, in seinem Ausdruck? Weil er kämpft gegen die, die die Gemeinde verführen wollen, wieder in die Gesetzlichkeit hinein. Wieder in die Stellung der Macht und der Herrschaft in dieser Welt, wieder an dieser Welt orientieren wollen. Das ist das jüdische System, werden wir gleich feststellen. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns in Christus Jesus rühmen und nicht auf Fleisch vertrauen. Unser Fleisch ist nichts Nütze. Das können wir nur eines machen, ans Kreuz bringen. Und dann die Talente und Begabungen, die Herr uns gegeben hat, für ihn einzusetzen, aus seiner Kraft, mit seiner Weisheit. Irgendwie waren es damals wie heute meist fleischliche Juden, nicht wahre Juden, werden wir gleich sehen, wie der Paulus sagt im Römerbrief, oder jüdisch orientierte, gesinnte Gläubige mit einem christlichen Anstrich. Ja, wir sind Christen. Ja, aber alles, was du lebst, ist Judentum. Wie schaut das Judentum aus? Gute Frage. Warum? Römer 2,28, nicht der ist ein Jude, der es äußerlich ist. Noch ist die äußerliche Beschneidung im Fleisch Beschneidung. Sondern der ist ein Jude, der es innerlich ist. Und die Beschneidung ist die des Herzens, im Geist, nicht im Buchstaben. Nicht in äußerlichen Ritualen. Nicht in Weltorientiertheit, ja. Aufwärts C, glaube ich, heißt eine christliche Partei, die jetzt da auftritt. Aber wir haben überhaupt nicht den Auftrag, hier politisch tätig zu werden. Überhaupt nicht. Wir sind Himmelsbürger. Sein Lob kommt nicht vom Menschen, sondern von Gott. Das jüdische System aus dem Alten Testament weist immer folgende Attribute auf. Und jetzt überleg mal, welches System wir religiöses System wir leben. Egal ob katholische Kirche, evangelische Kirche, Freikirchen, egal. Überall jüdisches System. Jetzt und hier. Die Priesterkaste. Die katholische Kirche sagt mittlerweile, ja, jeder ist ein Priester. Haben wir schon verstanden, aber das sind die besonderen Priester, die durch den Bischof das besondere Amt und die können natürlich Sakramente austeilen, die auf den Stuhl Petri zurückgehen. Und wenn nicht so ein besonders gesalbter Priester die Babytaufe durchführt, dann geht das Baby in die Hölle. Die Priesterkaste. Die Macht in der Welt. Einfluss in dieser Welt. Das Ansehen und der Einfluss in der Welt. Macht euch nicht dieser Welt gleich. Stellt euch nicht dieser Welt gleich. Wenn du ein Freund dieser Welt sein willst, bist du ein Feind Gottes. Und diese Welt hört uns nicht. weil wir nicht von dieser Welt sind. Derjenige, der die Welt bewegt, der ist nicht von Gott. Irdischer Segen und Gesundheit. Rituale, Feiertage, Feste, vorgegebene Fastenzeiten, Wassertaufe. Paulus sagt, am Anfang hat er noch getauft. Und später, wo er ihm Gott das Geheimnis der Gemeinde offenbart hat, sagt er, ich habe niemanden getauft, außer den. Ach, da fällt mir noch ein, den habe ich auch noch getauft. Aber Christus hat mich nicht gesandt zu taufen, verstehen wir, Geschwister? Im Wasser zu taufen. Das hat der Paulus eindeutig erkannt und ausgesagt. Visionen, Träume, Gebote, Lehren von Menschen. Alles in allem, hier und jetzt. Warum? Weil wir das nicht glauben, dass unser Erbe im Himmel aufbewahrt. Wir glauben es nicht. Jetzt muss Gott beweisen, dass er Gott ist. Jetzt. Gesundheit, Wohlstand, Freude, Kraft. Zum Schluss, bevor ich den Adnan bitte, das Judentum nochmal eindrücklich in einer Grafik dargestellt. Priesterkaste. Zwischen Gott und uns ist ein Mittler. Aber wir wissen, es gibt nur einen Mittler zwischen Gott und den Menschen Jesus Christus. Nein, wir haben eine Priesterkaste, selbstverständlich. Ja, wir sind so sozialisiert, wieso erkennen wir das nicht? Weil wir so aufgewachsen sind. Eine Kirche ohne Pfarrer gibt es doch gar nicht. Priesterkaste, Vermittler zwischen Gott und mir. Macht in der Welt, Einfluss in der Welt, soziale Programme, soziales Evangelium. Ansehen und Einfluss. Ja, wir wollen die Politiker beraten. Die müssen uns um Rat fragen. Wir haben die Weisheit Gottes. Irdischer Segen und Gesundheit. Rituale und eigene Leistung. Visionen und Träume. Der Petrus sagt, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Er hat ihn ja gesehen. Und dann schreibt er, ihn liebt ihr, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt und auch jetzt nicht seht. Na, Jesus ist mir erschienen. Ah ja, aber welcher? Kann schon sein. Ein anderer Jesus. Die haben alle ihren Jesus. Wohlstandsevangelium letztlich, hier und jetzt. Das jüdische System ist übernommen vom alten Bund. Ist vorherrschend in allen Denominationen, ganz egal, wo du hinschaust. Auch im Islam. Jüdisches System. Widerspricht vollkommen dem Erlösungswerk und der Lehre Christi. Jeder von uns ist ein Glied am Leib Christi. Wir haben nur ein Haupt, das im Himmel ist. Der Herr Jesus. Amen. Adnan, du bist dran. Eine Folie habe ich noch. Hü. Tatsächlich. Der kennt meinen Vortrag besser als ich. Stark. Wir lesen weiter, was Paulus schreibt, Philipper 3,4. Obwohl auch ich Vertrauen auf Fleisch haben könnte. Wenn irgendein anderer meint, auf Fleisch vertrauen zu können, ich noch mehr. Beschnitten am 8. Tag vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist, untadelig geworden. Mit anderen Worten sagte Paulus hier den Philippern und auch uns, dass er in jedem Fall der qualifiziertere Jude nach dem Fleisch wäre, wenn es wirklich darum ginge. Aber darum geht es ja gar nicht mehr, nachdem uns der Herr Jesus erlöst hat.
Jetzt bin ich dran. Entschuldigung. Was die Welt zu bieten hat, ist für Paulus nichts mehr wert. Wir haben vorhin gelesen, Philipper 3, 1 bis 6. Jetzt gehen wir mal weiter, Vers 7. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Ja, wirklich, ich halte auch alles für Verlust, um der übertrefflichen Größe der Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, willen, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe und es für Dreck halte, damit ich Christus gewinne. Er achtet alles für Verlust, für einen Schaden. In dem Vers 9 wird man lesen, Verlust, Schaden und Dreck. Was war das? Was auf einmal? Verlust, Schaden und Dreck. Dass er was zum Essen hatte? Nein. Dass er 5 Groschen in der Tasche hatte? Auch nicht. Sondern das fleischliche Judentum. Und daraus sich daraus ergebende, daraus ergebende materielle Segen. Er war, wir lesen vorhin in den Versen, was wir gerade von Reinhold gehört haben, der war tipptopp in allem. Pharisäer, Hebräer, beschnitten, Eiferer des Gesetzes, Gelehrter, hat Macht, hat Ansehen, der konnte fordern, was er wollte, an Menschen, an Geld, hat alles sofort bekommen. Hat alles gehabt. Das war sein Lohn für seine Treue, für seinen Eifer, für das Gesetz. Und das, was er meint, das, was er an fleischlichen Judentum hatte und mit dem zusammenhängenden Lohn, war Dreck für ihn. Warum? Ja, weil das ihn nicht in den Christus hineinbringt. Das war im alten Bund auf Christus hin. Im neuen Bund war das schon Vergangenheit, war nichts mehr, Müll. Der neue Bund hat den alten Bund abgelöst und er war noch im alten Bund. Der Herr ist gekommen, er ist gestorben, gekreuzigt, begraben, auferstanden, in den Himmel gegangen, seinen Geist der Sohnschaft geschickt, damit wir vom Neuen geboren werden und im Christus sind. Und was macht er? Verfolger der Gemeinde, sagt er, war ich. Ein treuer Verfolger der Gemeinde. Da hat er das eigentlich sehr zutreffend beschrieben. Was ich gemacht habe und was ich daraus geholt habe, auch an sogenannten irdischen Segen und Macht und Anerkennung, war nur Dreck. Warum halte ich das für Dreck? Damit ich Christus gewinne. Der alte Bund, wir haben vorhin gehört, Gott hat zu Abraham gesagt, opfere deinen Sohn. Wenn Gott zu dir heute sagt, opfere deinen Sohn, musst du nicht mehr überlegen, ob das Gott oder der Teufel ist. Musst du gleich sagen, nein, das ist der Teufel. Warum? Der Opferdienst ist schon lange vorbei. Also wenn du mal in die Versuchung geraten solltest, deinen Sohn oder deine Tochter für Gott zu opfern, musst du nicht lange überlegen, ob das jetzt die Stimme Gottes oder die Stimme des Satans ist. Gibt es keinen Opferdienst. Einmal für allemal ist das Opfer vollbracht. Aber zu der Zeit, Zeitpunkt von Abraham, war der Opferdienst noch gang und gäbe. Das ist schwer zu erkennen. Könnte genauso der Satan sein, sagt Opfer. Das ist der Sohn der Verheißung. Durch ihn soll die ganze Welt eigentlich die Verheißung dann erfahren. Und auf einmal soll er seinen Sohn der Verheißung, wohlgemerkt, Abraham hat mehrere Söhne gehabt, aber den einen einzigen Sohn der Verheißung sollte ihn opfern. Das war eine schwere geistliche Unterscheidung. Es ist die Stimme des Satans oder von Gott. Und wenn man das erkannt hat, ist auch eine schwere Entscheidung. Aber der Opferdienst ist vorbei. Das Opfer ist vollbracht. Und jetzt lebt Paulus noch im alten Bund. Was schon längst Vergangenheit ist, abgelöst, existiert nicht mehr. Nein, es wird immer noch, bis heute natürlich, auf das Silbertablett. Wir haben vorhin gesehen, was sind die Eigenschaften des fleischlichen Judentums? Und deshalb sagt er, schaut auf die Hunde, schaut auf die bösen Arbeiter, schaut auf die Zerschneidung. Eine andere Stelle sagt, wenn sie immer noch diese Rituale gehen wollen, dann sollen sie gleich kastrieren lassen. Da haben sie gleich ihre Ruhe. Vielleicht in anderer Hinsicht auch. Und in ihm gefunden werde. Weil ohne die geistliche Beschneidung kann man nicht in Christus sein. Da kann man alles erfüllen. Da kann man Anerkennung finden, da kann man Ruhm haben, da kann man Macht haben, da kann man Einfluss auf der ganzen Welt haben, ist man nicht in Christus. Und in ihm, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, andere Übersetzung heißt, erfunden werde. Warum? Weil ohne Christus kein Zugang zu Gott gibt. Nur in Christus haben wir Zugang zu Gott. Gott hat niemanden, das haben wir öfters gehört, niemanden von uns vor der Erschaffung der Welt persönlich außerhalb des Christus auserwählt. Nur in Christus. Und dann sagt er, was ich gemacht habe. Ich kann die Barmherzigkeit Gottes an mir gar nicht beschreiben. Der alte Bund war schon lange vorbei, der neue Bund war da und ich verfolge immer noch diese Gemeinde, die da meinen, die sind jetzt im neuen Bund. Indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt. Aus dem Gesetz war es so, hast du gesündigt, Blut fließen lassen, Opfer, dann ist die Sünde vergeben. Der neue Bund sagt, du kannst kein Opfer mehr bringen, das ist vorbei. Nur das Blut Jesu gilt. Wenn das für dich nicht gilt, hilft dir die Gerechtigkeit nach dem Gesetz nicht mehr. Warum? Weil er ein Dreck ist. Dreck. Sondern die durch den Glauben an Christus. Ja, Abraham ist durch den Glauben gerettet. Jakob, Isaac, Mose, David. Ja, an wen? Die haben geglaubt auf Christus hin. Ja, ich glaube jetzt auch auf Christus hin. Nein, jetzt geht's nicht mehr. Jetzt kannst du nur in Christus weiterkommen. Deshalb sagt er, hat natürlich, Paulus hat im Glauben an das Gesetz, auf Christus hin, zu dem Zeitpunkt als Verfolger der Gemeinde, hat er auf Christus hin geglaubt und die Gemeinde verfolgt und umgebracht. Aber da sagt er, indem nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Ja, Gott hat uns nichts versprochen, nichts Irdisches versprochen. Wir haben oft auch alle miteinander gelernt, ja, er wird uns immer was geben zum Essen. Nicht mal das stimmt für uns. Nicht mal das. Ja, wie? Ich sag, ich habe gehungert. Ich wusste auch, wie man damit umgeht. Ich habe nichts gehabt. Geschlagen, im Gefängnis, gesteinigt. Ja, natürlich haben sie ihr unter dem Steinehaufen nochmal so ein kleines Altar gebaut und ihm so ein Tablett mit Schweinshaxen vielleicht reingebracht. Nichts ist zugesagt. Deshalb haben wir gestern gepostet, hat er gesagt, ich bin zufrieden in jeder Lebenslage, in der ich mich befinde. Vorhin haben wir auch gehört, wie kannst du dich prüfen, ob du ein Kind Gottes bist? Ja, wenn der Friede in deinem Leben dauerhaft ist, wenn die Freude, wenn die Liebe dauerhaft sind. Ja, wie ist das, wenn das ein einziges Mal nicht dabei ist, bin ich nicht Kind Gottes? Doch, bist du noch Kind Gottes, kein Thema. Aber lebst du nicht wie ein Kind Gottes? Also Buße tun. Und dann geht's weiter. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten? Müssen wir überlegen. Der Apostel Paulus, als er hier geschrieben hat, hat schon das Geheimnis des Christus empfangen für uns. Er war schon im Himmel. Und trotzdem sagt er, ich halte dran fest, wir lesen jetzt ein paar Verse weiter, ich jage danach, dass ich in Christus erfunden werde. Ich habe es noch nicht vollendet. Wir müssen weiter kämpfen und danach jagen, in Christus zu bleiben. Dass wir am Tag, wo wir nicht mehr da sind, in Christus sind. Ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Weil wenn er gestorben ist und der Herr kommt und da gibt es die Entrückung, da werden die Toten auferstehen. Aber welche Toten? Die in Christus sind. Nur die in Christus sind, werden auferstehen. Und da sagt er, ob irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Andere Übersetzungen schreiben statt weil, wozu. Wozu ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Ich jage danach, zu ergreifen, wozu ich von Christus Jesus ergriffen bin. Ich bin von Christus Jesus ergriffen. Ja, wozu? Ja, damit ich in den Himmel komme. Ja, jetzt sowieso. Gut, das haben wir verstanden. Ja, Paulus hat auch verstanden. Hier gibt es nicht großartiges Reichtum und großartige Macht und großartige Herrschaft und so weiter. Hat alles verstanden. Er hat mal viel gehabt, er hat wenig gehabt, er war gesund, er war krank, hat alles erlebt. Und trotzdem jagt er danach zu ergreifen, wozu er von dem Christus ergriffen wurde. Ja, da ist unser Erbe im Himmel. Ja, was ist er genau? Was mache ich denn dort? Das ist ja interessant. Wenn wir uns unterhalten, wir werden ihm gleich gestaltet sein. Seine Herrlichkeit wird man haben. Da will der ein oder andere davon nicht hören. Naja, sind wir nicht überheblich jetzt, dass wir ihm gleich sind. Ja, das ist aber das Wort Gottes. Wir werden ihm gleich sein. Wir werden seine Herrlichkeit haben. Und unsere Herrlichkeit wird auch der Welt offenbar werden. Und deshalb müssen wir das Wort ernst nehmen und glauben. Wir können nicht sagen, na, was da drin steht, ob das hier zu herrlich ist, wollen wir nicht, oder zu viel leiden, wollen wir es nicht. So wie die Welt, ganz normal, was die Welt eigentlich so in etwa verstehen kann. Und so sind auch oft unsere Lieder. Wir singen ja so, dass jeder versteht. Ja, wo findet man das in der Schrift? Das ist immer die Frage an uns seit ein, zwei Jahren. Ja, du und die Schrift jetzt andauernd. Hör doch mal auf. Haben wir schon unser Wort der Woche am Anfang immer, die Wahrheit schneidet, schärfer als zweischneidiges Schwert. Und die anderen in Jesaja, Ezekiel, glaube ich, sagen, hört doch auf mit eurem Gott der Wahrheit und mit dieser Wahrheit. Verbiegt doch ein bisschen und lasst uns mal in Ruhe. Immer, was sagt die Schrift dazu? Ja, weil Paulus an die Galater sagt, wenn einer kommt und was anderes erzählt, sei verflucht. Ja, wenn ich was singe, ja, ich werde das haben im Himmel und ich werde jenes haben und das werde ich hier kriegen und das werde ich dort kriegen und was nicht stimmt, dann seist du verflucht, sagt Paulus. Was? So hart? Ja. Auch wenn ein Engel kommt und das singt, gell, sei auch verflucht. Und wenn ich auch selber komme und das singe, sei auch verflucht. Und das wiederholt er zweimal. Dass keiner sagt, ich war schwer, ich habe es nicht verstanden, wie er gehört, akustisch nicht. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten, strecke ich mich. Was hat er ergriffen? Wozu er von Christus ergriffen wurde? Wozu bin ich ergriffen worden? Er bleibt da. Deshalb will er die Erkenntnis Christi haben. Jagt danach. Brüder, ich denke von mir selbst nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist. Was er hinten gemacht hat, das vergisst er. Seine Sünden sind vergeben, bringt ja nichts. Er sagt das, zitiert das zwar. Ja, der zitiert das. Es ist ja nicht so, dass er sagt, ja, ich habe nichts gemacht. Doch, doch. Aber das ist als Anreiz für ihn, für die Barmherzigkeit, die er erfahren hat, immer wieder zu verinnerlichen, damit er einen Elan nach vorne bekommt. Schau mal, wie ich war und wie ich jetzt bin. Und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes, nach oben in Christus Jesus. Das ist auch interessant, die Berufung, gell? Die Berufung Gottes. Wohin? Nach oben. Die Berufung ist nicht, ich bin die Berufung, Bauingenieur zu werden, ein anderes Berufung, Zahnarzt zu werden, ein anderes Berufung, Straßenreiniger zu werden. Obwohl Straßenreiniger gibt es viele Konzerne, die Straßenreiniger, das ist ja nichts Abschätziges. Das ist, da haben wir schon uns unterhalten vor ein paar Tagen, das ist die treue Verwaltung, wenn du das verwaltest, treu verwaltest, was Gott dir gegeben hat. Aber wir sind berufen, ein untadeliges Leben zu führen, ein geistliches Leben zu führen, dass wir ständig in der Erkenntnis Jesu wachsen, dass wir auch in sein Ebenbild Tag zu Tag besser verwandelt werden. Und schließlich kommt er zu dem Fazit, so viele nun vollkommen sind, andere Übersetzung heißt reif, ja, mündig, reif. Lass uns darauf bedacht sein. Also was er gerade gesagt hat, eigentlich für die Reifen. Gell? Für die noch nicht Reifen sind, die sind auf dem Weg. Aber die Reifen sollen daran denken, was er gerade gesagt hat. Und wenn ihr in irgendetwas anderes denkt, ja, manche Leute sagen vielleicht, ja, wir sind schon reife, mündige Christen, aber so denke ich, also das war hier der Brief an die Philipper, denke ich ein bisschen anders. So wird euch Gott auch dies offenbaren. Er war zuversichtlich. Auch zu dem Zeitpunkt war das vollkommen noch nie da ist. Und Gott hat auch allen Aposteln das Geheimnis des Christus mit der Hilfe des Heiligen Geistes offenbart. Wird euch Gott auch dies offenbaren. Doch wozu wir gelangt sind, zu dem lasst uns auch halten. Was ihr jetzt ergriffen habt oder begriffen habt, haltet fest. Haltet fest. Und falle nicht immer wieder runter. Du hast einiges ergriffen, das passiert uns immer wieder. Ne? Das passiert uns immer wieder. Wir haben was begriffen und 4 Wochen später nichts mehr. Egal was, ob das Thema Gebet oder Thema irdischer Segen oder Priesterkaste oder was weiß ich, was da alles, was vorhin Reinhold aufgelistet hat. Wir haben es begriffen. Und halten nicht mehr fest, sondern 6 Wochen später sind wir wieder unten auf dem Boden. Deshalb müssen wir über sein Wort Tag und Nacht sinnen. Warum? Weil das Fleisch was anderes haben will. Das Fleisch will uns alles wegrauben. Das Wort Gottes gleich wegrauben. Wie bei dem Seemann, der den Samen gesät hat und da kamen die Vögel und weggefressen. So ist das Wort Gottes. Wird in unser Herzen hineingestreut und wenn wir nicht festhalten und den richtigen Boden vorbereiten, dass wir das auch leben, wird weggefressen. Und deshalb brauchen wir uns nicht zu wundern, dass wir 8 Wochen herkommen und mit irgendeinem Thema anfangen, als ob wir das noch nie gehört haben. Wir müssen immer überlegen, alles was wir denken, sagen und tun, uns gegenüber, Geschwister gegenüber, auch anderen gegenüber, entspricht das dem Wort Gottes, in anderen Worten entspricht das der Wahrheit und in anderen Worten entspricht das Gott. Weil Gott ist die Wahrheit und die Wahrheit ist das Wort Gottes. Wenn ja, dann machen wir es weiter und ermutigen wir und trösten wir uns gegenseitig, ermahnen wir, korrigieren wir uns gegenseitig. Wenn nein, weg damit. Auch wenn das schön klingt. Wir haben zur Begrüßung auch gelesen, wie unterscheiden wir die Geister des Geistes, den Geist des Irrtums von dem Geist der Wahrheit, der wie die Welt redet? Die Welt interessiert sich für das Wort Gottes nicht. Ich entscheide, ich habe ein gewisses Urteilvermögen, vielleicht bin ich nicht der Schlauste auf dieser Erde, aber so dumm bin ich nicht. Und was ich sage, ist jetzt richtig. Nein, die Weisheit der Welt ist Dummheit, ist Torheit vor Gott. Dummes Zeug. Hören wir auf, dummes Zeug zu reden. Lasst uns bitte aufhören, dummes Zeug zu reden. Geht nicht. Entweder entspricht dem Wort Gottes oder entspricht nicht. Warum? Ja, weil es nicht entspricht und du das vorsätzlich machst. Wenn du das nicht vorsätzlich machst, dann hat Gott ein Erbarmen und wird dich auch korrigieren und traktieren, bis du umkehrst. Aber wenn du das vorsätzlich machst, dann seist du verflucht, sagt er. Verflucht. Das ist nicht so trivial, dass man sagt, naja, ist ja wurscht. Was hier da drin steht, ist mir wurscht. Ja, klar, als Verfluchter muss dir furcht sein. Aber wollen wir ein Verfluchter sein? Nein. Seid miteinander meine Nachahmer, so wie ich sagt er, Jesus nachgeahmt habe oder wie ich Jesu Nachahmer bin. Ja, das ist ja nicht ein Wunsch. Ja, wenn ihr mal Lust habt, könnt ihr mich nachahmen. Und wenn ihr keine Lust habt, macht, was ihr wollt. Brüder, und seht auf die, welche so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage. Ich meine, wir sehen, wie er in seinem Brief aufgewühlt ist. Die Ausdrücke, die er benutzt, und weint dabei. Er weint dabei. Ist aufgewühlt. Grausam. Und da hat er gewusst, wenn ich weg bin, werden die grausamen Wölfe unter euch aufstehen und alle verführen. Und das ist eingetreten. Am Ende sagt, alles, was ich gemacht habe, da sind nur ein paar Leute geblieben, alle haben mich verlassen. Alle haben alles, klar, Herrschaft hier und du wirst alles, es wird zwar, die werden alle belogen, mit dem Erfolg, dass das jüdische System in Rom auch die große Verfolgung war und woanders, was weiß ich, aber sagt er, alle haben mich verlassen. Denn viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Ja, wie Feinde des Kreuzes Christi sind. Du sag mal, der Vers darauf, was ist die Haupteigenschaft der Feinde des Kreuzes? Ist die irdische Gesinnung. Das fleischliche jüdische System. Warum? Ja, wenn ich in dem alten Bund bleibe, egal wie ich mich nenne, ja, dann ist Jesus Christus umsonst ans Kreuz gegangen. Da ist das Kreuz umsonst. Hängt zwar überall, na gut. Es gibt viele, viele, viele Atheisten, die Kreuz tragen. Sag, ja, bist du ein Christ? Na, wieso trägst du ein Kreuz? Ja, wo ist das Problem? Das ist Schmuck. Oh, schmuckt auch in der Kirche sogar erst recht. Aber das Leben ist entscheidend. Das sagt uns in dem Sendschreiben an die Gemeinde Philadelphia, sagt, ihr seid eine kleine Herde, kleine Gemeinde. Und diejenigen in den Synagogen des Satans werden vor euch niederfallen. Die nennen sich Juden, sind doch aber keine Juden. Jude, der wahre Jude und der nicht wahre Jude, das ist auch, erklärt uns der Herr und auch der Apostel sehr ausführlich. Das ist natürlich, wenn wir das den Unmündigen erzählen, dann sind sie völlig durcheinander. Ja, was ist nun, sind wir Juden oder sind wir keine Juden? Doch, wir sind Juden nach dem Geist, aber nicht nach dem Fleisch. Ja, gut, da brauchst du wieder nochmal Doktorarbeit in der Welt, das zu erklären, aber für uns ist das hoffentlich alle klar. Denn viele, viele wandeln, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Weinen sage, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind. Deren Ende Verderben, deren Gott der Bauch und deren Ehre in ihre Schande ist, die auf das Irdische sinnen. Das, was er für Dreck erachtet hatte, wäre seine Schande geworden. Eiferer des Gesetzes mit den ganzen Werken wäre seine Schande geworden. Das ist die irdische Gesinnung. Wohin wir gehören? Schließlich erinnert er sie und uns, wohin wirklich gehören. Denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Deshalb hat er nicht auf die Umstände geschaut. Er hat alles gehabt und hat auch alles verloren, zum Teil wieder was bekommen, zum Teil nicht. Er war gesund, er hat Macht, er hat Geld, er hat Anerkennung gehabt. Und dann war er krank, hat keine Anerkennung, hat kein Geld, hat gehungert. Und trotzdem war er froh. Er war treu. Der unseren Leib der Niedrigkeit umgestalten wird zu Gleichgestalt mit seinem Leib der Herrlichkeit, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermag, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Geschwister, lasst uns wirklich leben und gewiss sein, dass wir gleichgestaltet werden wie er. Das ist kein Märchen, das ist die Wahrheit. Oder wir glauben das nicht. Entweder glauben oder glauben wir nicht. Ein bisschen glauben geht's nicht. Daher, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und mein Siegeskranz steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Und da haben wir zum Schluss eine schöne Grafik von Reinhold. Vorher die ein paar Sätze. Ist das unsere Erwartungshaltung, unser Sehnen, dass wir von unserem Herrn und Erlöser in die Himmelswelt an den Tisch des Vaters geholt werden? Die himmlische Berufung und die irdische Versorgung. Ja, wie, in welcher Form? Ja, gar keine. Denken wir an die vielen, die auf dem Scheiterhaufen für die Wahrheit gestorben sind. Was haben sie da für Versorgung gehabt? Ja, geputzelt unter dem offenen Holz. Vorher vielleicht geschlagen und eingesperrt, bis sie reuig sind. Da waren sie nicht reuig, weil sie meinten, ich kann nicht reuig sein, weil das die Wahrheit ist. Und das stand genau geordnet, wie man mit solchen Leuten, die der Wahrheit treu bleiben, da sind nicht wenige auf dem Scheiterhaufen gelandet. Da braucht man nicht mehr nicht viel von der irdischen Versorgung zu reden. Sei zufrieden mit dem, was Gott dir gegeben hat. Aber was er dir gegeben hat, da gehst du treu damit um. Das ist entscheidend, dass wir treu damit umgehen. An den Tisch des Vaters geholt werden. Gibt es nun bei euch Ermahnung in Christus? Das ist eigentlich für unser Leben in der Gemeinde, Geschwister untereinander. Gibt es Ermahnung in Christus? Gibt es Zuspruch der Liebe? Gibt es Gemeinschaft des Geistes? Trösten wir uns gegenseitig? Ermutigen wir uns gegenseitig? Ermahnen wir uns gegenseitig? Wir haben letzte Woche über die Bruderliebe gesprochen. Das sind die Ausdrücke und die Ausdrucksform der Bruderliebe. Gibt es Herzlichkeit und Erbarmen? Denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus Jesus auch war. Da haben wir hier die schöne Grafik. Gesinnt wie Jesus Christus, Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen. Oh, Regenschirm. Amen. In diesem Sinne verabschieden wir uns insbesondere auch von denjenigen, die an dem Bildschirm sind oder später die Botschaft hören. Und Gottes Gnade, Friede, Freude und Liebe. Wiedersehen.
Liebe Hörerinnen und Hörer, dies war eine Botschaft von Neuformation, das christliche Werk für das Leben, Lernen und Leiten. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, von uns zu hören. Wir wünschen Ihnen, dass Sie Gott und seine Liebe und Gnade immer besser kennenlernen und dadurch Ihr Leben mehr und mehr bereichert wird. Gottes Segen.